und herzlich willkommen zur bereits 55. HDVDL-Podcast-Episode Schnapszahl heute mit einem ganz speziellen Gast, mit dem Martin Steigruber. Herzlich willkommen im Podcast, Martin. Wir haben vorher noch etwas Feines gegessen und bevor es jetzt hier schon Samstag Mitternacht wird, haben wir gedacht, starten wir jetzt mal. Ja, zum Start meine legendäre Schawinski-Frage. Martin, wer bist du?
Ja, liebe Zuhörer, Stefan, schön, dass ich heute da sein. Es ist mir wirklich eine Ehre und wir haben sehr schön, dass wir das Nacht essen können. Ich bin der Martin, ich bin hauptberuflich Primarlehrer und als Lehrer hat man einfach Freude, zum anderen etwas beibringen. Und aus diesem Grund habe ich letzten Frühling einen YouTube-Kanal gestartet mit dem Namen Martini Mondo, wo ich ein bisschen mein Wissen über Finanzen und vor allem jetzt immer mehr über Bitcoin den Leuten näher bringen, weil ich einfach finde, Bitcoin ist einfach ein Thema, da muss man heutzutage Bescheid wissen und das ist ein Thema, das man nicht länger ignorieren darf.
Genau, darum bist du eigentlich auch hauptsächlich da. Also das ist natürlich eine sehr spannende Person, aber ich habe dich gefragt, ob du Bock hättest, dein Wissen mit uns zu teilen, weil obwohl ich auf der Bank arbeite und ein bisschen in Berührung komme mit Kryptowährungen, bin ich noch lange nicht so weit wie du. Und darum denke ich, wie du gesagt hast, das ist ein Thema, das aktueller denn je ist. Ich glaube, wir haben vorher kurz geschaut, der Bitcoin, ich glaube, stand jetzt knapp bei 55'000 US-Dollar. Also ist das All-Time-Hoch überhaupt? Ich weiß gar nicht.
Genau, ja, das ist wieder ein All-Time-High. Also es folgt ein All-Time-High nach dem anderen, seit mehr. Das alte All-Time-High im Dezember knackt haben bei 20'000, geht es steil weiter bergauf. Und
ja, es ist verrückt. Ich habe heute auch noch kurz geguckt, vor einem halben Jahr sind wir glaube ich, bei 10'000 bis 11'000 US-Dollar gewesen. Und ein halbes Jahr später bei über 50'000. Mhm. Das ist eigentlich crazy.
Eben, ja,
und darum bist du eigentlich da, weil du verstehst die Materie extrem. Und hast du mir auch schon auf dem privaten Weg auch mal schon ein bisschen näher gebracht. Aber eben wie gesagt, es war für mich ein Anliegen oder einfach ein Wunsch, dass wir das einfach mal in einem Podcast-Format könnten machen. Darum nochmal herzlichen Dank, bist du heute dabei. Ja, ich würde sagen, wir starten mal. Was sind Kryptowährungen überhaupt?
Ja, ich denke, genau so machen wir es, dass ich zuerst einmal erkläre, was ist denn Bitcoin? Mhm. Und nachher, in einem zweiten Teil möchte ich gerne darauf kommen, was für Problem löst denn Bitcoin überhaupt? Was für einen Nutzen hat Bitcoin? Und dann gegen den Schluss würde ich gerne auch noch auf kritische Kommentare eingehen, wo man in den Medien immer wieder hört, zum Beispiel wegen dem Stromverbrauch oder das Bitcoin-Verbot. Was sind Risiken und dass die ganze Thematik Stromverbrauch nicht wirklich ein Problem ist? Ich sehe, der Stromverbrauch ist überhaupt kein Problem bei Bitcoin. Nicht so, wie es in den Medien immer dargestellt wird. Und am Schluss würde ich gerne noch sagen, was ich persönlich aktuell machen würde, wenn ich jetzt noch nicht investiert wäre.
Das ist ja da ein mega Leitfaden. Sehr gut, da muss ich ja gar nicht gross meine Fragen stellen. Nein, ey, schiess los, unbedingt.
Ja, also dann fangen wir doch an. Und mir ist es wirklich wichtig, um das ganze Thema jetzt einmal ein bisschen nüchtern betrachten und ein bisschen in Ruhe. Weil eben in den Medien, wir kennen unsere Medien, das ist extrem emotional dargestellt und in den Medien wird geschossen von wegen, das ist ein Spekulationsobjekt und junge Traders spekulieren ihr ganzes Kapital auf etwas, was eigentlich gar nicht wert ist und das Ganze könnte zusammenfallen auf null sofort und das sind nur Betrüger, die mit Bitcoin etwas zu tun haben. Und das ist einfach, das hat mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun, sondern es sind nur Medien, die einfach Aufmerksamkeit suchen. Und ich würde das ganze Thema wirklich gerne mal ein bisschen sachlich anschauen und wirklich Fakten auf den Tisch legen. Was ist Bitcoin? Was für Vorteile hat Bitcoin? Weil ich sehe wirklich, Bitcoin löst Probleme auf dieser Welt. Und ich finde auch, Bitcoin ist extrem wichtig im Betracht zu den Menschenrechten. Ich finde, Bitcoin stärkt die Menschenrechte und ist sehr wichtig für unseren Planet. Und das einfach anhand der Fakten. Und dann kannst du selber immer noch entscheiden, ob ich investieren oder nicht.
Aber kannst du noch schnell zum Start sagen, von wo die Faszination kommt bei dir?
Ja, ich denke, einfach die Art und Weise, wie sich Bitcoin entwickelt hat. Also ich meine, es ist Es ist nicht das Unternehmen dahinter, wo das extrem pusht. Es ist kein Marketing dahinter. Es sind keine Investoren dahinter, wo da müssen Geld einsammeln müssen, um das Ganze ans Laufen bringen, sondern es ist einfach perfect product market fit. Das ist einfach, das Produkt passt einfach so perfekt in unsere Welt aktuell, dass Bitcoin einfach da ist und einfach die Art und Weise, wie Bitcoin da ist, mit seinen Vorteilen, die er bringt, ist es einfach schon, wird es immer erfolgreich und man muss gar nicht gross machen, sondern einfach die Art und Weise, wie friedlich das eigentlich Bitcoin das Finanzsystem auf den Kopf stellt, ohne dass Bitcoin wirklich aggressiv vorgeht, weil es ist ja nicht das Unternehmen dahinter, sondern es ist einfach, Bitcoin ist einfach da. Mhm. Und Bitcoin ist da und Bitcoin wird bleiben. Und eben, wenn wir jetzt einmal auf die Frage kommen, was ist denn Bitcoin? Oder? Ich denke, wenn man Bitcoin wird verstehen, dann muss man zuerst mal verstehen, wie ist denn unser aktuelles Geldsystem? Und wie funktioniert unser aktuelles Geldsystem? Und da kann man sich die einfache Frage stellen, was ist denn Geld? Oder es ist eine einfache Frage, was ist Geld? Und trotzdem können die einfache Frage die meisten Leute nicht beantworten. Und man kann die Frage eigentlich beantworten, Geld ist alles das, wo drei Eigenschaften erfüllt. Also es geht immer um Wert, weil Wert ist wichtig und Geld muss können erstens Wert aufbewahren, es muss können Wert bemessen, dass es ein Maßstab ist, und Wert transferieren, dass man es kann austauschen untereinander. Also es sind immer die drei Sachen, Wert aufbewahren, Wert bemessen und Wert transferieren. Und wenn man in der Vergangenheit zurückgeht, die letzten 1000 Jahre, 2000 Jahre, dann sind die Mittel, die der Mensch als Geld gebraucht hat, immer die Eigenschaften müssen erfüllen. Und früher hat man Muscheln als Geld gebraucht oder sogar Reis und Goldstückli. Und alle diese Sachen haben die Eigenschaften mehr oder weniger gut erfüllt. Und der Punkt war immer Vertrauen. Der Mensch hat eigentlich immer darauf vertrauen müssen, dass das, was wir als Geld brauchen, die drei Eigenschaften gut erfüllt. Und wenn wir dann auf Reis und Muscheln kommen, dann sehen wir schnell, dass die Mittel, die Eigenschaften nicht gut erfüllt haben. Weil es gibt verschiedene Muscheln, verschiedene grosse. Man kann mit Muscheln nicht etwas bemessen. Wie viel Wert hat ein Haus in Muscheln? Das kann man nicht bemessen. Und darum ist man dann auch schnell von solchen Sachen weggekommen. Man ist mehr zu Gold gekommen und Gold hat sich dann sehr gut geeignet. Gold ist auch sehr selten, dadurch, dass es so selten ist und rar, hat Gold auch einen Wert. Und der Mensch hat das auch sehr gern gehabt, Gold. Es glänzt so schön, es ist sehr robust und es steckt sehr viel Emotion dahinter. Und das Vertrauen in Gold, das hat sich über die Tausende von Jahren so verfestigt und so verinnerlicht, dass das so tief in den Menschen drin ist, dass einfach Gold ist wertvoll. Und dann irgendwann im Verlauf der Jahre hat man dann auch gemerkt, okay, Gold eignet sich doch auch nicht wirklich gut als Geld. Weil eben man kann es nicht so gut teilen und es ist gefährlich, um so wertvolles Gold umzutransportieren. Dann ist man zum Papiergeld gekommen. Und beim Papiergeld ist man dann eigentlich bis heute geblieben. Bis an einen gewissen Punkt, wo man dann gesagt hat, man tut das Papiergeld vom Gold trennen. Also vorher hat man wirklich am Gold vertrauen und die Menschen haben auch am Gold vertraut. Und dann ist eben der Staat gekommen und hat gesagt, hey, komm, wir trennen jetzt das Papiergeld vom Gold. Und dann ab dem Punkt, wo man das Papiergeld vom Gold entkoppelt hat, also wo das Papiergeld nicht mehr gestützt war vom Gold, also wo man den Goldstandard aufgehoben hat in den 70er Jahren, ab da hat man nicht mehr Gold vertrauen, sondern ab da hat man den Staaten vertrauen. Man musste den Nationalbanken vertrauen, dass sie unser Geld rar behalten, dass sie unser Geld sicher behalten. Und die Frage, die man sich berechtigterweise stellen darf, habe ich denn das Vertrauen in den Staat, dass er unser Geld sicher behalten, dass er unser Geld rar behalten? Und gut, wir jetzt in der Schweiz, wir können eigentlich mit gutem Gewissen sagen, ja, wir haben das Vertrauen, aber ich meine, Bitcoin wäre nicht so weit gekommen, wenn er jetzt ist, wenn alle Menschen auf dieser Welt könnten mit Überzeugung sagen, ich vertraue den Banken und ich vertraue unserem Staat. Und wenn alle würden sagen, ja, hey, ich vertraue unserem Geld, ich brauche gar kein Bitcoin, dann wäre ja Bitcoin gar nie an den Punkt angekommen. Also ist das Vertrauen, das mangelnde Vertrauen, ist ein Problem und Bitcoin entgegnet dem.
Was ist überhaupt grundsätzlich die Idee gewesen? Wieso hat man überhaupt die Kryptowährung oder jetzt in dem Fall den Bitcoin ins Leben gerufen? Haben wir eigentlich schlussendlich wollen, einfach das Bankensystem umgehen? Die Regulierung?
Ja, das ist im 2008, also im Herbst 2008, mitten in der Finanzkrise, ist das entstanden von einer Arbeitsgruppe, die einfach gemerkt haben, hey, weil in der Finanzkrise hat man mit dem Rettungspaket angefangen, wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Genauso wie jetzt in Corona hat er ja da schon angefangen mit Quantitative Easing, dass man einfach Geld aus dem Nichts erschaffen hat, um marode Banken retten, um einfach alle retten, wo Scheiße gebaut haben, dass man Geld aus dem Nichts erschaffen hat. Und dann hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengetan und gesagt, hey, das ist doch kein wertvolles Geld, das ist kein gutes Geld, was die da machen. Und aus dieser Intention heraus ist das entstanden.
Aber gell, du hast jetzt vorhin gesagt, die Arbeitsgruppe, das ist ein bisschen ein Mythos. Also man weiß ja nicht genau, wer dahinter steckt.
Genau, oder? Ja, es ist ein Interview von Nicolas Nicolaisen, der Chef von Bitcoin Suisse in Zug, hat mal gesagt, der ist auch ein Typ, der sehr früh dabei war. Und er weiß auch nicht genau, wer das erfunden hat, aber er vermutet, es ist sicher eine Gruppe gewesen, nicht eine Person allein, und eine Gruppe aus San Francisco. Und die Arbeitsgruppe hat sich genannt Satoshi Nakamoto, also das ist einfach so ein Pseudonym, quasi ein Username. Und das ist eben auch ein Punkt, die Arbeitsgruppe ist bis heute anonym. Mhm. Und man weiß eigentlich nicht, wer das da dahinter steckt. Und genau darum ist Bitcoin auch so dezentral, weil man nicht weiß, wer dahinter steckt. Mhm. Und die Dezentralität ist eben extrem wichtig, wo ich nachher noch darauf zu sprechen komme. Eben, wir waren vorher beim Vertrauen, und das Vertrauen ist ein Problem in vielen Ländern. Und, und jetzt eben kommt man mit dem Bitcoin. Und jetzt, wieso soll man jetzt dem Bitcoin vertrauen? Das ist jetzt die Frage. Oder die meisten denken, ja, das kann ich nicht ernst nehmen. Wieso soll ich jetzt dem Bitcoin vertrauen? Und jetzt, wie funktioniert das? Ich meine, ich kann das wirklich einfach erklären mit einem Monopoly-Spiel. Also, ich meine, stell dir vor, du spielst Monopoly, das vierte, an einem Tisch, er spielt Monopoly. Und dann braucht es einen Freiwilligen, der die Bank spielt. Er spielt aber trotzdem mit und spielt auch noch gleichzeitig die Bank. Und dann musst du genau auf den Typ schauen, dass der kein Zeichen macht. Du musst immer denken, ja, der Typ, der könnte beschissen, der könnte dort aus der Bank ein bisschen Grundstückkarten rausnehmen, ohne dass jemand merkt. Der kann ein bisschen Geld rausnehmen dort, ohne dass jemand merkt. Also auf den muss man genau schauen. Und wieso muss man genau auf den schauen? Weil das ganze Spiel.
Ja, das stimmt, aber ja. Gehört jetzt meine Freundin wieder gern, aber ja, hast recht.
Oder weil, wenn man das Spiel Monopoly dann so anschaut, man muss auf den Banker, wo man ganz genau schauen, weil der Banker ist dann eigentlich zentralisiert. Das ist zentralisiert, also du musst einem Spieler vertrauen, es ist eine zentrale Partei, die alles regelt, die alles abwickelt, vom ganzen Spiel. Das ganze Spiel hängt von dem ab. Und dieser Person muss man vertrauen. Und jetzt, wenn du denkst, ja, aber eigentlich habe ich auf das gar keine Lust, wie könnte man denn das lösen? Ich meine, ganz einfach, dann stellst du einfach die Bank in die Mitte vom Tisch und dann haben alle Spieler einen Blick auf die Bank und quasi alle Spieler sind dann die Bank. Und dann, jetzt, wie kannst du das ins richtige Leben übertragen? Ich meine, stell dir vor, wenn im richtigen Leben alle immer Zugriff hätten, also Einblick hätten in die Bank und alle immer sehen, was geht, wie kannst du das machen? Du musst das irgendwie digital machen, weil das sind dann so viele Daten und dass das übersichtlich ist, das muss digital sein, weil eben von der ganzen Welt so viele Daten, das geht nicht anders. Und das Problem ist einfach, wenn du so etwas digital machst und jeder ist seine eigene Bank und du spielst ein Monopoly mit 1000 Leuten und dann, weil du das digital ist, kannst du dann ganz einfach deinen eigenen Kontostand auswählen, kannst noch ein paar Nullen hinzufügen, tippst einfach deinen eigenen Kontostand ein und kannst dann sagen, ja, ich bin ja meine eigene Bank. Aber dann macht das Spiel auch keinen Spass. Weil jeder kann einfach Geld erschaffen, digital, Copy-Paste, ich erschaffe es noch ein bisschen mehr. Und dann macht das Spiel auch keinen Spass. Also das heisst, wenn man das so spielen will, brauchen wir gewisse Regeln. Und die Regeln sind eben dann extrem wichtig, damit wir ein schönes Spiel haben, dass wir gut spielen miteinander. Und dann, jetzt steht davor, wir definieren die Regeln definieren. Eben, es darf nur jeder so viele Coins darf bei sich haben, so viele Coins kommen dazu und so weiter. Das sind die Regeln. Und zusätzlich aber tut jeder Spieler tut nach jeder Runde tut genau aufschreiben, was gelaufen ist. Oder sagen wir, nein, nur ein Spieler dort aufschreiben nach jeder Runde. Also immer jedes Haus, das gekauft wird oder jeder Schachzug, der gemacht wird, dort jeder dort aufschreiben. Und dann am Schluss der Runde zeigt er da, wo er aufgeschrieben hat, den anderen Spieler und alle anderen Spieler dann abschreiben und sagen dann, ja, mal ist gut, weil es sind ja auch alle gesehen, es sind ja alle am Tisch gehockt und alle haben genau gesehen, welches Grundstück ist gekauft worden. Es sind alle gesehen, was passiert ist. Also können auch alle das Gleiche bestätigen.
Also eigentlich schlussendlich müssen sie es einfach verifizieren. Ist das, was er aufgeschrieben hat, ist das korrekt oder ist es eben nicht korrekt?
Genau,
oder?
Ja. Und jetzt kommt eben die Blockchain ins Spiel. Weil du spielst eine Runde und dann wird das aufgeschrieben von jemandem, der zeigt es allen Spielern und alle es bestätigen und sagen, ja, richtig. Und dann wird der Block von der Blockchain wird dann geschlossen. Und dann ist der Block geschlossen und dann ist der nicht mehr veränderbar. Und dann ist aber wichtig, der letzte Eintrag vom letzten Feld, kannst du dir das vorstellen, wie wenn Monopoly über Start fährst, vom letzten Feld bis zum ersten Feld, der letzte Eintrag und der erste Eintrag, der hängen zusammen. Da bildet dann so quasi der Überstieg, also die Kette zum nächsten Block. Mhm. Und dann spielt man wieder eine Runde und jeder schreibt wieder auf, was passiert ist. Man tut es alle miteinander synchronisieren. Ja, stimmt alles. Alle müssen sich an die Regeln halten. Und sobald sich jemand nicht an die Regeln hält, wenn jemand irgendetwas aufschreibt, wo nicht stimmt, wenn jemand irgendwie Geld aus dem Nichts erschaffen will, eben, das ist ja im digitalen Bereich, wenn jemand einfach Geld aus dem Nichts erschaffen oder irgendetwas machen, wo nicht stimmt, dann sehen alle anderen Spieler und sagen, hey, du hast da falsch aufgeschrieben. Weil wir sitzen ja alle am Tisch und wir sehen alle, was passiert ist. Und das, was du aufgeschrieben hast, stimmt nicht. Und dann können wir sagen, hey, wir akzeptieren deinen Block nicht. Wir schliessen deinen Block nicht an die Kette anschliessen. Und das, was du aufgeschrieben hast, stimmt nicht. Du wirst nicht akzeptiert in dem Block. Und darum können sich keine Fehler einschleichen. Also darum können keine Betrüger irgendwelche Sachen machen, weil es muss von allen immer abgesegnet werden. Du kannst dir vorstellen, das ist ein Tisch von Millionen von Leuten, wo da rundherum hocken und alle schauen, ist da alles richtig? Mhm. Und wenn wir es jetzt eben wegkommen von Monopoly und wirklich zu der Blockchain bei Bitcoin, also es sind hauptsächlich einfach die Transaktionen, die gemacht werden. Alle Transaktionen, die werden alle aufgeschrieben und alle müssen sagen, mal, das ist richtig und erst dann wird der Block geschlossen. Und das passiert alle 10 Minuten, 24 Stunden, 7 Tage die Woche wird immer wieder ein Block geschlossen und ein neuer hinzugefügt. Und alle Transaktionen sind in diesem Block aufgeschrieben und können nicht mehr verändert werden und kann man für immer wieder nachschauen. Also da kann man alles nachlesen, was dort innen passiert ist.
Aber wer macht das nachher? Wer tut das verifizieren? Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, oder?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, das sind die Miner, das sind eben die bösen Sicher, die so viel Strom brauchen. Und zwar, das wird mit Rechenleistung wird das gemacht. Und eben, das sind wirklich Leute, das sind Leute, die sehr engagiert sind, die das natürlich freiwillig machen, also freiwillig, ja. Nein, Miners verdienen natürlich auch etwas. Aber es gibt auch viele Leute, die machen das als Hobby, obwohl es nicht rentabel ist, sondern die machen das einfach, weil sie wissen, das ist gut für das Bitcoin-Netzwerk. Und das sind die Miner, die das machen. Und dadurch, dass es so viele von diesen Miner gibt, also das sind Miner, sind vor allem Full-Node-Betriebe, das sind Node ist Englisch, heißt Knotenpunkt. Und das Netzwerk besteht ja immer aus Knotenpunkten. Und das sind die Knotenpunktbetreiber, die das alles verifizieren und sagen, mal, stimmt, ich gebe mich okay. Und denen wird der Block geschlossen. Und die Node-Betreiber machen das. Und by the way, in Amerika ist es jetzt sogar erlaubt, dass Banken dürfen so einen Node betreiben. Also auch von regulatorischer Sicht da sehr gute Nachrichten. Und das ist das, was Bitcoin so wertvoll macht, weil das sind Millionen von Node-Betrieben auf der ganzen Welt. Und dadurch, dass das so viele Leute sind, die da ihr Okay geben müssen, macht das Netzwerk extrem wertvoll. Weil man stellt dir vor, wenn du eine Information hast, wo dort drin geschrieben ist und Millionen von Leuten ihr Okay geben, dass das stimmt, das ist ein extrem wertvolles Tool, weil so kannst du eigentlich Betrüger fast eliminieren, weil wenn du Millionen von Leuten hast, international, wo ihr es okay gegeben haben, dass das stimmt, was da passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch wirklich stimmt, oder? Und so kannst du eigentlich in Zukunft einen Notar umgehen. Du kannst Immobilientransaktionen, du kannst Immobilien auf der Blockchain speichern oder eben auf der Blockchain festlegen, wem gehört das Grundstück und so weiter. Und das ist dann alles fix in diesen Blöcken gespeichert, aufgeschrieben. Und das ist für immer nachverfolgbar, also rückverfolgbar. Und das kann man immer wieder nachlesen. Und das ist nicht mehr veränderbar, weil wenn ein Block abgeschlossen ist, dann kann man nicht mehr drin hineinschreiben.
Aber noch schnell eine Frage. Jetzt, wenn die das verifizieren, wie muss man sich das vorstellen? Wie machen die das? Machen die das manuell oder machen die das automatisch? Also passiert das automatisch? Oder wie ist denn das genau?
Nein, das passiert automatisch, ja. Also das ist ein Rechner, der das macht. Mhm. Und der Rechner muss sich auch eben. Also das Manuelle passiert nur, wenn es Updates gibt. Mhm. Also so normale Transaktionen, das funktioniert automatisch und dann wird das automatisch verifiziert von den Rechnern, die angeschlossen sind. Und wenn es wirklich Updates gibt, also es gibt so Core Developers, wo wirklich am Entwickeln sind für Updates und die schauen dann wirklich, dass eben gewisse Probleme gelöst werden, weil jetzt vielleicht noch nicht so gut ist. Also es ist immer im Entwicklungsstadium und denen, wenn natürlich so ein Update rauskommt, dann müssen auch 51% von diesen Node-Betreibern müssen dann das auch wirklich annehmen. Mhm. Und das ist dann wirklich manuell, dass die da sehen, was da für ein Update gibt. Und die müssen dann auch wirklich annehmen, die Node-Betreiber.
Aber können wir theoretisch, wenn ich jetzt so überlege, können wir nicht nachvollziehen, es sind ja mittlerweile irgendwie eben mehrere Millionen Miners, aber kann man nicht nachvollziehen, wer der erste war, dazu mal, weil irgendjemand hat ja mal müssen starten.
Ja, genau, und das ist eben die Arbeitsgruppe gewesen, Satoshi Nakamoto, die haben den ersten Block gemeint, also die haben den ersten Block geschrieben und die sind dazu mal nur allein gewesen und darum haben sie eigentlich auch die Mehrheit gehabt und haben eigentlich in den Blog hineinschreiben können, was sie wollen, sind Zustimmung gehabt. Und dann haben sie mehr Leute gebraucht und dann hat das Netzwerk müssen wachsen. Und dadurch, dass Bitcoin dort mal noch so unbekannt war, hat eigentlich Bitcoin können wachsen, ohne dass da irgendjemand ernst genommen hat. Und darum, das Spannende ist, so etwas, das ist nie mehr möglich. Weil wenn heute jemand kommt und sagt, hey, ich mache jetzt Bitcoin 2.0, und dann wird er anfangen zu wachsen, dann kommt sofort irgendwie ein Apple oder Microsoft und sagt, hey, wir übernehmen jetzt dort die Mehrheit, jetzt läuft er nach unseren Regeln. Aber dadurch, dass Bitcoin eben noch so unbekannt war, hat das wirklich wachsen können und niemand hat es ernst genommen und niemand hat die Mehrheit übernehmen. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass das Netzwerk so gross ist, dass du gar nicht mehr, dass eine einzelne Partei oder ein einzelnes Land gar nicht mehr kann 51% Mehrheit erlangen. Also theoretisch wäre es möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Nicht einmal Apple. Ich meine, Apple hat 100 Milliarden am Balance Sheet. meine, die haben so viel Cash auf der Seite, die wissen ja nicht einmal, wo hin damit. Und nicht einmal ein Unternehmen wie Apple könnte mit ihrem Cash das Bitcoin-Netzwerk übernehmen. Und das finde ich schon sehr cool, weil Apple hat ja extrem Macht. Die können alles aufkaufen, was wollen, in so viel Cash. Da wird es dann fast schlecht. Aber trotzdem, der Cash wird nicht lange zum Bitcoin-Netzwerk übernehmen. Und das finde ich eben, zurück zum am Anfang sagen, das ist das Friedvolle, dass Bitcoin einfach da ist und einfach so unantastbar ist. Dass jemand kann 51% von dem Netzwerk übernehmen und dann anfangen, die Regeln zu verändern. Das ist extrem unwahrscheinlich. Und eben das Netzwerk wächst extrem stark und das wird gemessen eben in der Hashrate, wenn man so Hashrate anschaut, das ist auf einem Allzeithoch ebenfalls. Und eben eine 51% Attacke ist sehr unwahrscheinlich und genau darum sind eigentlich alle anderen Kryptowährungen wertlos, also nicht ganz wertlos, also mal viel, eigentlich fast wertlos, weil die anderen, die haben nie das Netzwerk im Hintergrund. Du kannst bei anderen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin Cash ist eigentlich eine klassische Kopie, wirklich eigentlich Bitcoin 2.0, aber dort kannst du ganz einfach eine 51% Attacke fahren und dann hast du relativ schnell 51% von der Rechenleistung. Und dann kannst du anfangen, deine Regeln zu ändern, nach deinem Vorteil. Aber Bitcoin ist so gross, dass das fast nicht mehr möglich ist. Und das ist das, was das so wertvoll macht. Weil so etwas gibt es nicht auf der Welt. Und so etwas kannst du auch nie mehr kreieren, weil eben so unentdeckt wachsen, hat Bitcoin nur einmal können. Und genau da hat es können wachsen, auf der ganzen Welt sich ausbreiten, niemand hat es ernst genommen. Alle haben gesagt, ja, Bitcoin. Haben ja wirklich alle gesagt, oder? Hat niemand ernst genommen. Und so hat das können wachsen und gedeihen.
Das ist so spannend, das ist krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, also vor ein paar Jahren habe ich nicht wirklich ernst genommen. Gut, von der Bank her muss man jetzt schon sagen, die Banken waren am Anfang sicher auch nicht Fan davon, weil man natürlich das nicht einschätzen konnte. Und weil ich eben, man sagt ja auch, der eine Grund war, dass man das Bankensystem ein bisschen umgehen kann. Sprich, ist natürlich nicht im Interesse der Banken schlussendlich. Aber wie du vorhin gesagt hast, Banken haben mittlerweile auch die Möglichkeit, sogar so Knotenpunkte zu betreiben. Oder?
Ja.
Das ist eigentlich die Ironie von dem Ganzen. Ja, was mich auch noch mega wundern würde, ist so ein bisschen das Thema, das du vorher angeschnitten hast, so, dass es mega viele Kryptos mittlerweile gibt. Ich weiß nicht, wie viele tausende verschiedene Kryptowährungen es gibt, aber könnte ich jetzt theoretisch, gut, ich mit meinem schlechten technischen Know-how vielleicht nicht, aber jetzt du, könntest du auch irgendeinen Coin ins Leben rufen?
Ja, also ich bin kein Informatiker, aber wirklich, eine Kryptowährung kann jeder erschaffen. Das ist wirklich so und darum gibt es ja auch schon so viel. Es gibt ja über 6'000 sind es ungefähr. Und das ist auch so ein Argument von so 50-plus-Leuten, die sagen, ja, kann ja jeden erschaffen, so eine Kryptowährung. Aber das ist eben nicht der Fall. Klar, ich kann schnell eine Kryptowährung erschaffen, aber ein Netzwerk aufbauen, ein weltweites Netzwerk, das von Millionen von Minern, die Rechenleistung zur Verfügung stellen, um das Ganze verifizieren und absichern, das kannst du nicht mal so schnell eben aufbauen, sondern eben, wenn du so etwas willst, aufbauen willst, dann jetzt, wenn du das jetzt machen willst, kommt das sehr schnell viel Aufmerksamkeit über und dann gibt es irgendwelche Reiche, die das übernehmen wollen. Aber eben dadurch, dass eben Bitcoin wirklich so nicht ernst genommen worden ist und wirklich so natürlich hat können wachsen und es niemand ernst genommen hat und mittlerweile eine Größe erreicht hat, wo es so unantastbar macht. Und ja, andere Kryptowährungen, ich sehe Ethereum hat auch Potenzial. Ethereum ist ganz ein anderer Anwendungsbereich. Dort geht es mehr Richtung Smart Contracts. Und also so quasi automatisierte Verträge, das sind so du kannst in der Blockchain Wenn-Dann-Bedingungen formulieren und wenn da eintritt, dann wird ein Vertrag automatisch ausgeführt. Aber ich denke, so Smart Contracts werden irgendwann auch auf Bitcoin möglich sein. Also einfach als Second Layer, weil das ist auch schön. Oder Bitcoin, es ist Open-Source-Netzwerk. Es können die Core-Developers können Sachen drauf oben programmieren, so quasi wie auf dem Internet. Und Bitcoin ist einfach der Base-Layer und du kannst drauf oben Sachen programmieren und dass man dann einfach 51% von den Node-Betreibern zustimmen und sagen, ja, finde ich gut, nehmen wir mal auf. Und dann ist das drin, das Update.
Also das könnte jeder eigentlich machen. Jeder könnte jetzt einfach sagen, hey, das ist mein Update, das ist mein Vorschlag, den speise ich jetzt hier ein, keine Ahnung. Und dann müssen einfach 51% müssen dem zustimmen.
Ja, ja.
Also gibt es nicht irgendwie noch so eine Gruppe oder so, eben da vielleicht von diesen ehemaligen Gründen oder so, wo zuständig ist, jetzt, dass die Updates von denen irgendwie...
Ich denke schon, dass die schon immer noch aktiv sind. Mhm. Und es gibt auch in der Schweiz Core-Developers, wo das wirklich auf freiwilliger Basis machen, also wo einfach Spenden leben. Und die machen das auch öffentlich. Die sagen eben, sie sind Bitcoin-Core-Developer, die entwickeln Sachen drauf. Und die leben eigentlich von Spenden, ja. Und ja, das kann wirklich theoretisch eigentlich jeder machen, ja. Das ist wirklich Open Source, wie das Internet. Und man kann es wirklich, wenn man so die Entstehungsgeschichte eigentlich mit den Anfängen vom Internet vergleicht, man sieht so viele Parallelen. Weil, wo das Internet aufgekommen ist, ich meine, es hat dort auch noch so andere Formen, also das Internetprotokoll, hätte das früher geheißen, Internetprotokoll. Und dann, es hat auch noch Konkurrenten gegeben, zum Beispiel AOL und so Sachen. Und dann haben alle gesagt, ja, aber AOL und so, das ist viel schneller und mein Internetprotokoll ist viel schneller als euer Internetprotokoll. Und trotzdem hat sich dann einfach ein Internetprotokoll durchgesetzt, weil das einfach das grösste Netzwerk hatte und am meisten verbreitet war. Und man kann es wirklich mit dem Internet vergleichen. Ja.
Das ist mega interessant. Eben, es ist ultra komplex, aber so wie du es erzählst, ich glaube, das ist mega gut nachvollziehbar, auf jeden Fall.
So, hast du es verstanden?
Also, ich für mich schon. Also, es ist jetzt nicht alles völlig neu für mich, aber sehr viele neue Infos trotzdem und mega spannend, ja. Auf jeden Fall. Was ein wichtiger Punkt noch war der Stromverbrauch, beziehungsweise ja. Die Miners brauchen ja extrem viel Strom, oder?
Ja.
Vielleicht kannst du zu dem noch etwas sagen.
Ja, also ich würde es gerne nachher sagen. Mhm. Ich denke, der Punkt, was ist Bitcoin, immer abgeschlossen. Ich kann es wirklich sagen, es ist ein offener Monopolitisch mit Tausenden von Teilnehmern und alle können genau schauen, was passiert, was läuft und geht. Und jetzt, was für ein Problem löst denn Bitcoin? Was für einen Nutzen hat Bitcoin? Und das erste Problem, das sicher Bitcoin löst, ist das Vertrauensproblem. Dass viele Leute einfach sagen, hey, ich will nicht an einer Zentralbank vertrauen, ich will nicht an einer Hausbank vertrauen, sondern ich vertraue den Leuten, die das Netzwerk unterhalten. Ich vertraue dem Netzwerk, dass alle die Leute sagen, mal, das Netzwerk ist gut so, dass alle die Leute sagen, die Regeln werden eingehalten, dass einfach das Netzwerk schaut, dass alle Regeln eingehalten werden. Ich vertraue am Netzwerk. Ich muss nicht einer einzelnen Partei vertrauen. Und ja, ich merke, wir sind noch gar nicht auf die Miner sprechen gekommen.
Alles gut. Wir müssen da nicht irgendwie nach Plan, wie es für dich passt. Aber Miners, eben darum habe ich das vorher mit dem Strom noch angesprochen gehabt.
Ja.
Ist dann sicher auch noch ein Thema.
Also eben so, die Miners sind ja die Knotenpunkte verifizieren. Also und jetzt... Wenn wir zurückkommen zum Monopolitisch. Jemand fängt ja an aufzuschreiben, was läuft und geht, und dann schreiben es die anderen ab. Und jetzt im Bitcoin-Netzwerk muss ja jemand bestimmen, wer darf denn als erstes anfangen aufzuschreiben, was gelaufen ist am Tisch. Und damit man das fair kann machen, müssen die Miner ein Rätsel lösen. Der Computer muss ein Rätsel lösen. Und der Computer, der das Rätsel als erstes gelöst hat, der darf dann als Belohnung den Block aufschreiben und den anderen zeigen, was er aufgeschrieben hat, und die anderen dürfen es dann abschreiben und es höchli geben. Und als Belohnung kommt auch noch Bitcoins über. Also die Belohnung ist aktuell 6,5 Bitcoin in dem Halving-Zyklus, weil die Belohnung halbiert sich alle 4 Jahre. Also es kommen immer weniger Bitcoin ins System rein, weil es braucht ja auch immer wieder frische Bitcoins, genauso wie in unserem Geldsystem auch immer wieder Geld gedruckt wird. Aber halt einfach die, der Vorteil ist halt da, dass die Inflationsraten sehr, also wirklich genau vorhersehbar sind. Man weiß genau, das sind die Regeln. In 4 Jahren halbiert sich der Supply wieder, dann kommen weniger dazu. Und die Regeln werden immer wieder updated und die Regeln werden eingehalten. Und so kommen neue Bitcoins ins System rein. Und durch das, dass eben genau festgelegt ist, wie viele Bitcoins immer wieder erzeugt werden und ins System reinkommen, durch das macht das Ganze extrem vorhersehbar und extrem rar. Weil ich weiß genau, in 10 Jahren werden jeden Tag so viele Bitcoins erzeugt. Und wenn man jetzt das Ganze mit Gold vergleicht, wo Leute sagen, ja, Gold ist auch extrem rar. Aber ich weiß nicht, wie viel Gold wird in 10 Jahren geschürft. Vielleicht geht man in 10 Jahren auf den Mond oder auf den Mars Gold schürfen. Das weiß ich nicht, oder? Und immer wenn ich so Fakten nicht weiß, dann stimmt mich das eher kritisch. Und bei Bitcoin weiss ich einfach, das sind die Regeln. Und alle müssen sich an die Regeln halten. Und es kommen so viele Bitcoin. In 10 Jahren weiss ich genau, in 10 Jahren werden jeden Tag so viele Bitcoin erzeugt. Und das macht es extrem vorhersehbar und halt einfach sehr rar. Wirklich, der Bestand, den es gibt auf der Welt, ist nachweislich. Und das ist sehr wenig. Aber es sind 21 Millionen. Also es werden nie mehr als 21 Millionen Coins erzeugt. Und das ist natürlich sehr wenig. Also 21 Millionen, es gibt, selbst wenn sich jeder Millionär auf der Welt ein Bitcoin kaufen will, dann reicht es nicht. Es hat nicht so viel Bitcoin. Und wir sind 7,7 Milliarden Menschen. Da gibt es für jeden, wenn man da genau ausrechnen würde, geteilt durch die Menschen, sind wir bei 0,00272, etwa so. Und das einfach die ultimative Knappheit und vor allem die nachweisliche Knappheit. Weil du kannst nicht Bitcoin einfach aus dem Nichts erschaffen, weil man weiß, man muss so viel Strom aufwenden, um die erzeugen, um das Rätsel zu lösen, dass man überhaupt die Belohnung überkommt, muss man so viel Strom aufwenden. Und ja, eben, der Stromverbrauch in den Medien. Also letztens habe ich die Bilanz gelesen. Kennst du die Bilanz, oder? Und dann habe ich schon die Headline gelesen, so ein Elektroingenieur haben sie dort interviewt und dann war so die Headline gewesen, so, ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis Bitcoin auf Null geht, das hat absolut keine Zukunft. Und dann habe ich schon gedacht, oh, cool, spannend, oder? Ich lese immer gerne so kritische Sachen. Und dann, ja, sein Hauptargument war, ja, der Energieverbrauch, oder das ist mit der Nachhaltigkeit, vom Trend von der Nachhaltigkeit nicht vereinbar, das geht nicht, dass Bitcoin so viel Strom verbraucht, weil ja, Bitcoin braucht viel Strom. Das Netzwerk braucht etwa so viel Strom wie die ganze Schweiz. Also. Und dann, wenn ich so Sachen lese, dann denke ich mir immer, als erstes denke ich mir, okay. Also, tust du dir in dem Fall anmassen, dass du kannst beurteilen, was Energieverschwendung ist und was nicht. Also haben wir dann eine Energiepolizei, die sagt, da ist Energieverschwendung und da nicht. Ich meine, es gibt sicher Leute, die sagen, Weihnachtsbeleuchtung ist eine Energieverschwendung. Oder vielleicht ein Eskimo, wo ich vielleicht sagen, ein Kühlschrank ist Energieverschwendung. Aber wer bestimmt, was Energieverschwendung ist und was nicht? Und es ist Gesellschaft, wo da bestimmt. Entweder ist es in der Gesellschaft akzeptiert oder nicht. Und zum Beispiel Kühlschränke sind akzeptiert in der Gesellschaft, weil einfach merkst du, ja, hey, ich brauche doch mein Fleisch kalt und meine Milch. Und deshalb ist es akzeptiert, weil einfach der Nutzen ist da. Und ich sehe einfach bei Bitcoin, hey, es ist auch ein Nutzen da. Und der Grund, warum sie die Gesellschaft noch nicht akzeptiert ist, denke ich, weil vielen Leuten fehlt einfach das Wissen, was für einen Nutzen das Bitcoin hat. Und ich denke, wenn das Wissen mal da ist, dann wird das auch akzeptiert. Und wenn man die nackten Zahlen auch noch vergleichen, also ich meine, Bitcoin vom Stromverbrauch ist etwa auf dem gleichen Level wie der weltweite Bedarf für Gaming. Also es ist schon noch im Rahmen, sag ich mal. Und wenn man es vergleichen mit dem mit dem Bankensystem. Also das weltweite Finanzsystem und Bankensystem, das braucht, sind dreimal so, so mehr. Ich habe die Zahlen nicht, mehr, nicht im Kopf, aber ich habe mal eine Statistik gepostet auf Instagram. Kann ich es jetzt nochmal posten. Und wenn man die Zahlen vergleicht, also das Bankensystem braucht massiv mehr Strom. Und das ist ja auch logisch. Ich meine, erstens, das Bankensystem ist so ineffizient. Oder das System mit der Geldschöpfung und das ständige Überprüfen, ja, wie viel Geld ist denn öppen im Umlauf, das weiß nicht einmal jemand. Und dann sind immer so Schätzungen, ja, etwa so viel Geld ist im Umlauf und so weiter, mit den Kreditschöpfungen und so weiter. Und der Stromaufwand für die ganzen Tresorräume, ich meine, Tresorräume für nichts, oder? Dabei bräuchte es das alles gerne, weil der sicherste Tresor ist ja eigentlich Bitcoin-Blockchain. Weil etwas 100% sicher kann ja nur 100% sicher sein, wenn es dezentral ist. Also wenn du das ganze Netzwerk musst davon überzeugen, dass es da mir gehört. Aber wenn du in eine Bank reinlaufen und sagen, hey, das gehört jetzt mir, dann musst du nur den Banker dort überzeugen. Also einfach so, um sich daran vorzustellen, etwas, ein Tresor, der zentral an einem Punkt ist, kann nie sicher sein. Weil es ist dann angreifbar an dem Punkt. Und wenn du Vermögenswert in dem Bitcoin-Netzwerk drin gespeichert hast, dann ist das einfach verteilt in dem Netzwerk und das kann nicht einfach jemand kommen und da rausnehmen. Weil wenn jemand kommen will und etwas rausnehmen will, dann sehen das alle anderen. Weil eben, wir sind ja monopolitisch und es sind Millionen von Leuten, die zuschauen. Und darum, das ist die ultimative Sicherheit. Und vor allem, und dann sehe ich einfach, der Strom vom Bruch ist notwendig, weil nur mit so einem Stromverbrauch ist Bitcoin wirklich sicher. Weil wenn jeder mit einem einfachen Akku könnte das System übernehmen, das Netzwerk, mit ein bisschen Strom, dann wäre es nie so sicher. Aber dadurch, dass eben so viel Strom notwendig ist, wirklich physische Energie, ist notwendig, um das System zu attackieren. Und es ist so viel Energie, die da notwendig wäre. Das macht es so sicher. Und eben auch, ich denke, wenn du keine Energie brauchst, zum Geld erzeugen, dann ist das Geld auch nichts wert. Und Bitcoin brauchst du brauchst so viel Energie, zum den erzeugen. Und darum ist er auch etwas wert, weil es steckt Arbeit dahinter. Und was man auch noch sagen kann, ist, der Stromverbrauch ist eigentlich der einzige Anker in die physische Welt. Weil das Ganze spielt sich digital ab. Man kann sich nicht vorstellen, also man kann sich vorstellen, aber man kann es nicht anlangen. Und der Stromverbrauch ist der Anker in die Realität. Weil du musst richtigen, realen Strom aufwenden, um das Ganze am Leben zu erhalten. Und das ist es eigentlich nicht nur virtuell, sondern es ist auch geankert durch einfach viel Strom, ja.
Aber ich weiß nicht, ob du mir das gesagt hast, aber es gibt doch auch so Mining, wie sagst du denn, Mining Areas oder?
Ja, Mining Farmen.
Mining Farmen, wo in der Nähe von Elektrizitätswerken gebaut werden und mit dem Überschuss dann eigentlich von diesen Werken nachher eigentlich gefüttert werden. Bist du das gesagt?
Ja, genau, ja. Also das ist wirklich so, weil ich meine, die Leute, die das Mining betreiben, die sind ja auch nicht dumm. Und es macht keiner in Zürich macht Mining, weil dort ist der Strom so teuer, darum macht es niemand dort. Und darum, Bitcoin Mining sucht sich den Strom dort, wo er günstig ist. Und jetzt, wenn du irgendwo ein Kraftwerk hast, ein Wasserkraftwerk, das ständig Strom produziert und der Strom aber nicht gebraucht werden kann, dann fährst du einfach die Mining-Anlagen auf, damit der Strom gebraucht wird. Und es ist effektiv so, wenn man das untersucht, woher kommt denn der Strom für die Mining-Anlagen? Und das sind 82% ist erneuerbare Energie, eben so Strom, der nicht gebraucht wird von Wasserkraftwerken, von Windparks, von PV-Anlagen, grosse, weil man einfach Überspitzen hat im Netz. Weil der Strom, der ja aus der Steckdose kommt, der ist ein paar Sekunden vorher erzeugt worden. Weil der Strom kann ja nicht gespeichert werden im Netz. dann wird erzeugt und wird gebraucht. Und du hast da nur ganz ein kleines Feld, wo das kann variieren auf und ab. Aber im Großen und Ganzen kannst du keine Spitzen haben und musst du immer die Spitzen, die Stromspitzen können abfangen. Und Bitcoin ist da wirklich auch wieder ein Tool, wo das Problem löst, wo kann Stromspitzen abfangen. Ich meine, stell dir vor, gerade in China gibt's eben, ist ja der, in China wird der größte Teil vom Mining wird in China betrieben. Und dort in China hast du sehr viele Wasserkraftwerke in abgelegenen Bergdörfern, um die Dörfer mit Strom zu versorgen. Und gerade dort wird einfach sehr viel Mining betrieben, weil die jetzt viel Strom haben. Und dann kannst du natürlich ganz einfach auch so quasi den Strom in Bitcoin umwandeln. Und dann die Bitcoin kannst du ganz einfach übers Internet dann auf New York senden. Und dann hast du so quasi den Strom können transportieren, ohne dass du irgendwie eine Stromleitung gebraucht hast, sondern du hast einfach dort, wo du Stromüberschuss gehabt hast, hast du damit Bitcoin erzeugt. Und die Bitcoin hast du dann auf New York geschickt zu deinem Geschäftspartner oder whatever. Und dann hast du so den Strom transportieren. Und dann, ja, also du kannst eigentlich damit auch Energie speichern. Und eben weil es so viel Strom braucht, ist es ein guter Speicher auch für Energie. Ja.
Ich wollte jetzt hier nicht da in dieses Konzept reinfunken, aber was mich hure wundern würde, nein, jetzt so ein bisschen deine Meinung ist, wieso ist der Hype momentan so extrem gross? Und die zweite anschliessende Frage ist, hast du das Gefühl, dass alle Leute, die jetzt Kryptos oder Bitcoins kaufen, wirklich ein Verständnis für Technologie haben und wissen, was das überhaupt ist?
Also, ich denke, der Hype ist natürlich, viele Leute sind getrieben von dem Kursanstieg, also von diesem Kursanstieg. Und wir haben vorher schon geredet, eben, du arbeitest bei der Bank, du weißt, wie Gier die Menschen treiben kann. Und ich meine, ich bin ehrlich, als ich auf Bitcoin gekommen bin, ich bin auch nicht der Nerd gewesen, der gesagt hat, also das ist super Technologie, ich kaufe das nur wegen der Technologie dahinter, sondern ich kann auch Geld verdienen. Und darum habe ich mich angefangen, damit zu interessieren und mich befassen und anfangen zu kaufen. Und erst mit der Zeit habe ich gesehen, hey, was da eigentlich dahinter steckt. Und mittlerweile merke ich einfach, also bei mir persönlich, mittlerweile kommt es noch nicht mehr so darauf an, wo der Kurs steht. Klar, ich mache immer wieder Videos, so, der Kurs steht dort und dort, aber das sind halt Videos, die Leute sehen wollen. Aber persönlich kommt es mir nicht darauf an, weil persönlich geht es mir eigentlich wirklich einfach nur noch darum, zum ein bisschen ein Teil sein von dieser Revolution, zum Geschichte schreiben, zum all diesen Bankern den Mittelfinger zeigen.
Das ist verdammt gescheit, dass du dann vis-à-vis von mir hockst. Richtig Gesprächspartner ausgesucht. So, wir haben schnell eine kleine Unterbrechung gemacht, kurz etwas zu trinken geholt, aber jetzt geht es weiter. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, also ich meine, ich habe natürlich auch ein bisschen provokant gesagt, oder es ist, ja, oder man ist, ich sehe mich nicht im Kampf gegen Banker, oder? Aber ich denke einfach, ich sehe auch jetzt mit Robin Hood in den USA, dass viele Brokerhäuser einfach Frontrunning betreiben und dass viele Leute auch in meinem Alter sehen, dass da viele krumme Sachen gemacht werden. Und dass da nicht alles mit rechten Dingen zu und her geht und dass Bitcoin mit seiner Transparenz, mit den Millionen von Leuten, die eben am Monopolitisch hocken, wo dem einfach entgegenwirken kann. Ja, und der Hype, eben ich, ein Teil vom Hype sehe ich, denke ich auch, hat sicher mit Corona zu tun, weil eben unter den aktuellen Umständen, also ich meine, die Wirtschaft wird ja wirklich fast künstlich am Leben erhalten mit Gratisgeld, also Notenbanken flutet alles mit Liquidität. Du kannst, ein Unternehmen kann zu Nullzinsen fast einen Kredit aufnehmen und Firmen, die überhaupt nicht mehr profitabel sind, können sich immer wieder mit frischem Geld am Leben erhalten und einfach immer mehr Leute merken, hey, wenn man einfach so die Geldmenge einfach so kann per Knopfdruck erhöhen, dann merkt selbst ein Leute, jemand, wo nichts mit Finanzen zu tun hat, der merkt, hey, wenn so eine Partei, eine zentrale Partei kann per Knopfdruck einfach die Geldmenge um 20-30% erhöhen, dann ist doch mein Geld dann auch weniger wert. Und das ist etwas, wo eigentlich viele Leute einleuchtet und auch vor allem vielen CEOs jetzt in Amerika. Und darum sehen wir so viele Firmen, wo anfangen, ihre Cash-Reserven in Bitcoin zu tauschen. Und auch eben wie MicroStrategy und auch Tesla. Und der Elon Musk hat selber gesagt, er schaut das Ganze einfach als Hedge an gegen den US-Dollar. Weil der Elon Musk hat getweetet und hat gesagt, ich bin einfach nicht bereit, zum Negativzinsen zu zahlen. Wieso? Ich zahle doch keinen Negativzinsen. Dann tue ich das lieber in Bitcoin rein. Das ist doch viel ein cleverer Schachzug. Und das sehen einfach immer mehr Leute. Und darum ist natürlich auch der Kurs so krass gestiegen, weil halt einfach die Nachfrage so hoch ist. Und jeder merkt langsam, hey, ich brauche auch etwas von dem Kuchen, von diesen 21 Millionen. Und wie gesagt, die Nachfrage von frischen Coins, wo jeden Tag dazukommen, das sind nicht so viele. Im Moment sind das pro Tag 900 Bitcoin, die dazukommen. Und der Bedarf ist aktuell viel höher, weil viele Leute wollen kaufen, viele Firmen wollen kaufen, Fonds wollen kaufen. In Kanada ist vor 2 Tagen ist der erste Bitcoin-ETF gelauncht. Und auch nur schon bis so ein ETF aufsetzen, brauchst du ein paar physische Bitcoin. Und darum sehen wir aktuell solche Kurs. Und wenn man über Kursziele in Zukunft redet, dann ist das natürlich schwierig. Aber ich denke, als Anhaltspunkt können wir nicht Goldmarktkapitalisierung. Also Gold ist aktuell bei 10 Trillions, also in die amerikanischen Trillions Marktkapitalisierung. Und dann, wenn Bitcoin die gleiche Marktkapitalisierung erreicht, also wenn gleich viel Geld drinsteckt wie im Goldmarkt, dann wären wir bei einem Preis pro Coin bei $500,000. Und aktuell sind wir bei $55,000. Und ich sehe schon im Verlauf der nächsten 10, 15 Jahre, dass wir die Goldparität erreichen. Und wenn wir jetzt eben so Bitcoin mit Gold vergleichen, dann sehe ich natürlich, also ohne Zweifel, finde ich, denn Bitcoin ist mindestens 3-4 Mal so wertvoll, weil einfach die Nutzung viel höher ist. Ich kann nicht mal schnell mit einer Tonne Gold über die Grenze marschieren, da wirst du verhaftet. Aber ich kann 2-3 Millionen Bitcoin, kann ich auf Amerika schicken. Ich muss niemanden fragen. Ich muss niemanden um Erlaubnis bitten. Und ich kann 2-3 Millionen auf meinem Bitcoin-Wallet lagern mit meinem Private Key, mit meinem Schlüssel. Und dann kann man die Bitcoins wegnehmen. Keine Polizei von der Welt, keine Regierung. Niemand kann man die wegnehmen. Und du hast sicher auch schon gelesen von Leuten, die ihre Passwörter verloren haben und nicht mehr ihre Bitcoins kommen. Und das ist natürlich scheiße. Und das ist eben die Verantwortung, die du selber hast. Klar, viele Leute wollen das nicht, die Verantwortung. Ich sage jetzt, ich will die Verantwortung, ich will meine eigene Bank sein und ich will für meine Coins selber verantwortlich sein. Und wenn ich das Passwort verliere, das ist ein 78-stelliges Passwort, dann bin ich einfach fucked, oder? Und dann bin ich selber schuld. Und es gibt dann auch keine Helpline, wenn ich anrufe, hey, ich finde meine Bitcoins nicht mehr, könnt ihr mal helfen? Das gibt's nicht. Sondern einfach, jeder ist für sich selber verantwortlich. Und das finde ich eben, da kommen wir langsam zu den Menschenrechten. Und das ist einfach wirklich das Geld der Leute. Dass jeder für sich sein eigenes Geld kann schauen kann. Dass er nicht an einem Bankler anrufen muss, du, habe ich noch genug Geld oder ich würde es abheben, ich würde das und das transferieren und so weiter. Sondern dass er einfach selber schauen kann für sich. Und vor allem, dass nicht eine Zentralbank kann anfangen, das Geld entwerten. Das sieht man, jetzt in der Schweiz ist Inflation nicht so ein grosses Thema. Aber in Venezuela oder Zimbabwe, die Leute, die haben alles verloren, weil einfach die Notenbanker dort einfach unbegrenzt in so grosse Inflation gefahren sind, Hyperinflationen, denn ihr Geld hat sich in Luft aufgelöst. Und als Bürger hast du nichts machen können. Und dann musst du dir mal vorstellen, wir können es dir nicht vorstellen. Und darum läuft, ist in diesen Ländern läuft jetzt schon so vieles läuft über Bitcoin, weil die Leute einfach merken, hey, wenn ich die eigene staatliche Währung habe, die schmelzt man unter dem Arsch weg, oder? Die löst sich in Luft auf. Und darum wechseln viele Bitcoin. Und ich sehe auch ein Bitcoin-Verbot vom Staat, sehe ich nicht wirklich als realistisch. Weil erstens, die Staaten, die wissen genau, wie gross ist das Netzwerk und sie wissen jetzt schon, dass das nicht mehr stoppen können. Und die einzige Möglichkeit ist eigentlich, dass sie es akzeptieren und irgendwie lernen, damit umzugehen, dass sie irgendwie Gesetze schaffen, die kompatibel sind mit Bitcoin. Weil eben, also die Schweiz ist ja sehr pro Krypto. Also ich meine, in Zug kannst du deine Steuern zahlen mit Bitcoin. In Zug kannst du eine AG eröffnen und deine 100'000 Firmen einlagen, kannst du in Bitcoin hinterlegen. Also du kannst als Ausländer kannst du auf Zug kommen, Kryptowelle Zug, und du brauchst nicht mal ein Bankkonto. Du kannst als Ausländer in die Schweiz kommen, du brauchst kein Bankkonto, du kannst eine Firma eröffnen, du kannst Geschäfte, du kannst Steuern zahlen und du brauchst kein Bankkonto. Und ich sehe einfach, dass sehr viele, also vor allem entwickelte Staaten, sind sehr pro eingestellt Krypto und wo versuchen, die Vorteile für sich selber zu nutzen. Und ich sehe auch, das würde den Staatsapparat sehr verschlanken. Man könnte die Steuern könnte man verschlanken und so weiter. Ich denke, es hätte viele Vorteile. Und der Staat wird die Vorteile erkennen. Da habe ich keinen Zweifel, ja.
Aber ich glaube, es ist ein bisschen untransparent. Das könnte das Problem sein.
Ja, also untransparent, ja, weil du kannst halt, also das System selber ist ja schon extrem transparent, aber du kannst halt einfach die Wallet-Adressen, kannst du nicht Personen zuordnen. Und ich denke, es wird ein Gesetz, eben die Politik wird Gesetz machen, dass du gewisse Wallet-Adressen hast, die personalisiert sind, dass da irgendeine in Applikationen drauf programmiert werden, wie du kannst Wallet-Adresse identifizieren. Ich denke, da wird es Lösungen geben, ja. Und
ja.
Ja, gewisse eben Anonymität darf natürlich schon nicht da sein. Und eben auch die Transparenz kann natürlich auch gefährlich sein. Oder wenn eine Firma an eine andere Firma Geld überweist, dann muss das, damit das kann funktionieren, muss das schon auch anonym sein. Oder du kannst ja nicht, wenn grosse Firmen irgendwelche Geschäfte machen miteinander, dann ist das ja am Anfang immer noch geheim. Und eben, wenn du immer genau siehst, das ist die Wallet-Adresse von Apple und die machen da und da, dann weißt du da immer alles sofort und da würde dann auch diesen Firmen schaden.
Aber ist ja beim Bankensystem jetzt auch so. Wenn du etwas überweist, also wenn es keine Ahnung, eine Übernahme gibt oder so, fließt ja Kohle. Und der Kohle läuft über die Banken. Also sprich, man weiss ja auch, was dort läuft.
Okay. Ja, aber eben, dann weiss ja nur die Bank und die dürfen die Informationen nicht weitergeben.
Klar.
Genau. Eben. Und im Bitcoin-Netzwerk sind ja Millionen am Tisch, die dann können zuschauen können. Und dann wissen sie ja gerade auf einen Schlag dann alle. Und von dem her wär das für die Unternehmen sehr hinderlich und würden dann da nicht machen. Also ich denke, es wird eine Mischform geben, dass es immer noch anonyme Adressen wird geben und auch personalisierte. Weil wenn wir dann wirklich so weit sind in der Entwicklung, dass das so weit akzeptiert ist, dann ist eine Personalisierung ist eigentlich schon notwendig, ja.
Ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube einfach, ich bin da nicht so optimistisch wie du vielleicht, aber ich glaube, dass die Staaten und eben auch die Banken, natürlich die Lobby etc. Und da bin ich natürlich auch ein Teil davon, dass die Butter nicht einfach so vom Brot nehmen. Also weißt du, da geht es ja um sehr, sehr viel Geld und eben vielleicht zum Teil eben auch Steuergelder, die vielleicht dann halt nicht mehr fliessen. Weil halt, wenn man nicht genau weiss, wo die Bitcoins sind, bei wem sie sind, etc. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch sehr interessant wird in der Zukunft. Auf jeden Fall mega. Es gibt immer wieder so ein bisschen Anekdoten. Du hast vorher etwas gesagt. wegen dem Wallet, wo eben die Leute das Passwort nicht wissen etc. Und jetzt die mittlerweile, weiss auch nicht, wie viele Millionen wert wären. Es gibt auch, glaube ich, so eine Geschichte, wo irgendwie einer mal eine Pizza bestellt hat und nachher, ich weiss auch nicht, irgendwie 8 Bitcoins dafür bekommen hat. Wenn man das aufrechnet,
ja,
ist das ja eigentlich crazy. Auf jeden Fall, was mich zum Schluss noch mega würde interessieren, außer du hast jetzt auch noch eine gute Anekdote, ich weiß es nicht. Was mich noch ein bisschen würde interessieren, du hast zwar vorher gesagt, wenn man das mit dem Gold vergleicht und den Average nachher nimmt, runterbricht, dann wären wir irgendwie bei einer 500.000 pro Bitcoin. Für dich jetzt als Prognose oder so ein bisschen deine Einstellung, ich weiss, du bist mega pro natürlich auch. Wie schätzt du so ein bisschen das Ganze ein in den nächsten, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Jahren?
Ja, sehr, sehr optimistisch, weil ich denke vor allem, dass Institutionen, Unternehmen einfach anfangen, ihre Asset Allocation überdenken und sagen, hey, ist es sinnvoll, dass ich so viel Geld in Dollar drin habe? Habe ich da keine Risiken? Und dass viele Leute, eben gerade Unternehmen, anfangen zu merken, hey, ich habe Risiken, wenn ich im Dollar drin bin. Und dass es Sinn macht, um einen Teil in Bitcoin zu investieren. Und was du gesagt hast, was dir Sorgen macht, eben Staaten, die sich die Butter nicht lassen vom Brot nehmen, die sich da Sorgen machen. Ganz ehrlich, ich meine, wenn Bitcoin mal so weit kommt, dass sich Staaten wirklich darüber Sorgen machen, also ich meine, dann stehen wir schon bei einem Kurs von 500.000. Also ich meine, damit sich Staaten wirklich anfangen, darüber interessieren und sich Sorgen machen und darüber diskutieren, hey, wir müssen da etwas machen, das wird so gross, dann sind wir jetzt noch viel zu klein.
Aber das ist ja jetzt schon der Fall. Jetzt ist ja schon, ich glaube, vorletztes Jahr oder letztes Jahr haben sie ja die Steuerämter noch bestimmt gehabt, wie werden die Bitcoins, Kryptos werden versteuert. Das war ja vorher gar nicht geregelt gewesen. Also im Kleinen wird das ja schon entsprechend umgesetzt von den verschiedenen, ich sage jetzt mal, eben von den Steuerbehörden, von den Staaten allgemein. Also wir sind schon dran, da verschiedene Sätze zu lassen.
Regulierungen in Sachen Steuern braucht es sicher, aber ich sage jetzt mal, dass es so weit kommt, dass wirklich ein Staat darüber nachdenkt, dass grosse Staaten darüber nachdenken, hey, jetzt fangen wir es komplett an, verbieten, jetzt müssen wir sofort einen Riegel schieben da, damit es so weit kommt, dann braucht es, dann muss es noch deutlich grösser werden, weil eben Gold war auch mal verboten gewesen. Man hat die Leute verboten, zum Gold zu halten. Und der Julian Hosp hat mal eine gute Geschichte erzählt, wenn er denkt, könnte ein Bitcoin-Verbot aussehen. Also, wie würde ein Staat das machen? Ich denke, ein Staat würde ganz klar über Propaganda gehen, dass man anfängt, im Volk verbreitet. Schau, die Bitcoin haben, sind die bösen Leute. Und dass das wirklich so sozialen Druck aufbauen, dass in der Bevölkerung die Meinung aufkommt, die Bitcoin haben, das sind die Bösen, die sind schuld für all die Arbeitslosen, gehen die anzeigen, schauen, dass die ihre Bitcoins abgeben. Ich denke, so würde der Staat sozialen Druck aufbauen und das würde wahrscheinlich auch funktionieren, genauso wie es in Corona funktioniert, dass alle die Hype geblieben sind und die Nachbarn haben die Nachbarn angezeigt, die vorausgegangen sind und so weiter. Und so würde das wahrscheinlich aussehen, dass er wirklich so über sozialen Druck das anfängt aufbauen. Und es wäre natürlich schon, theoretisch ist es schon machbar, um das Ganze zu verbieten. Also, man müsste dann einfach die Exchanges verbieten, dass man es zurücktauschen kann in richtige Fiat-Währungen, also in Fiat-Währungen. Aber so das Versenden von Bitcoin, da kann man nicht verbieten. Aber eben, es gibt die Hardcore-Bitcoin, die sagen, ja, keine Chance, der Staat kann niemals Bitcoin verbieten. Mal, er kann schon. Es wäre schon möglich, aber wie wahrscheinlich ist es? Und damit sich ein Staat wirklich anfängt, dass er sich wirklich bedroht fühlt und wird wirklich dem komplett in den Riegel schieben, dann müsste das schon noch andere Dimensionen erreichen. Und eben, ich meine, aktuell haben wir 900, nein, mehr, schon über 1 Trillion, ja, gerade etwa 1 Trillion in Dollar, also 1000 Milliarden Marktkapitalisierung. Und das ist etwa so gross wie Google, oder? Börsenwert Google ungefähr. Und dann müsste das schon noch ein bisschen größere Dimensionen annehmen. Und ich persönlich, ich habe ja am Anfang noch gesagt, was ich jetzt im Moment mache, wenn ich nicht investiert wäre, gut, ich würde sicher einen Teil investieren, aber nicht einfach alles aufs Maß, sondern kleine Beträge einfach immer regelmäßig, weil dann hast du einen Durchschnittseffekt, dann hast du immer einen Durchschnittseinstandspreis und wenn der Kurs hoch ist, dann kommst du wenig über dafür und wenn der Kurs tief ist, kommst du viel Bitcoins dafür über. Und so über längere Zeit einfach immer wieder jeden Monat oder jeden Sonntag 100 Franken oder 50 Franken rein und einfach darauf vertrauen, dass das gutes Geld ist und dass das Geld ist, das niemand wegnehmen kann, dass das einfach Transparenzgeld ist, dass das Geld ist, wo man genau weiß, wie sieht die Inflation aus, wie viel ist im Umlauf. Und wenn man die Historien anschaut, also jeder, der Bitcoin mehr als 4 Jahre gehalten hat, der ist immer im Plus gewesen. Also wenn man den Chart anschaut über die letzten 10 Jahre, ist wichtig, dass man den logarithmisch anschaut, dann sieht man wirklich einen sauberen Aufwärtstrend. Und ich denke auch, dass es wird immer wieder Korrekturen geben, Rücksetzer. Es hat viele Kursschwankungen. Doch ich denke, die Kursschwankungen werden sich legen mit den Jahren. Die Kursschwankungen werden abnehmen. Ich denke, das wird sich einpendeln im höheren sechsstelligen Bereich. Ja. Also, ja, ein Bitcoin-Preis von 1 Million Dollar würde mich auch nicht überraschen. Also, halte ich für durchaus möglich, ja.
Krasses Statement noch zum Schluss. Ja, Martin, mir bleibt zum Schluss nur dir zu danken. Mega engagierte Diskussion oder das Gespräch war auf jeden Fall mega spannend. Ich hoffe, wir haben vor allem du gewisse Leute ein bisschen können, ja, das Ganze, oder gewisse Leute das Thema ein bisschen näher bringen. Hast sehr gut auch erzählt, also beziehungsweise erklärt. Also ich glaube, wir haben da alle extrem viel können profitieren. Danke vielmal. Zum Schluss, wie immer, gehört deinem Gast die letzten Worte und mach unbedingt noch ein bisschen Werbung für deine Social-Media-Kanäle.
Ja. Stefan, danke vielmals. Hast du mir die Bühne gegeben da? Ich habe das sehr geschätzt. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Leute zum Nachdenken regen. Und wichtig immer auch, informiert euch noch selber informieren. Gute Bücher sind der Bitcoin-Standard vom Safe Dynamus. Das ist ein sehr gutes Buch, das auch das aktuelle Geldsystem noch ein unter die Lupe nimmt. Und bildet euch eure Meinung, informiert euch informieren. Vergleicht es mit dem Internet. In den 90er Jahren ist das Internet aufgekommen. Es hat auch dort Leute gegeben, die gesagt haben, das Internet, das braucht kein Mensch, das wird niemand brauchen, das hat keine Zukunft. Und dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben, mal, Internet, das klingt spannend, Internet, das könnte Potenzial haben. Und die Leute, die in den 90er Jahren gesagt haben, mal, Internet, das klingt spannend, die sind wahrscheinlich den richtigen Weg gegangen. Die haben gute Geschäfte gemacht. Und wenn du einfach offen bist für neue Technologien, offen, um neue Sachen zu lernen, dann nimm dir einfach die Zeit, du dich informieren und bilde dir deine Meinung. Und zu mir persönlich, ihr findet mich auf YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal, einen kleinen YouTube-Kanal mit dem Namen Martini Mondo. Martin Mondo, das ist Martin, meine Welt. Ich erzähle, was mich interessiert über Technik, über Bitcoin, über Aktien. Und auf Instagram auch Martini Mondo. Ja, das sind so meine Hauptkanäle, Instagram und YouTube. Und ich würde mich freuen über ein Abo auf meinem YouTube-Kanal.